Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Als Reaktion auf die Sparpläne der Bundesregierung hat der Deutsche Bauernverband ab dem 8. Januar zu einer Aktionswoche aufgerufen und enden soll die am 15. Januar mit einer Großdemonstration in Berlin, ziemlich pünktlich zum Beginn der großen Agrar- und Lebensmittelmesse Grüne Woche. Es geht um Agrardiesel und es geht um die Kfz-Steuer. Der Bauernverband redet hier von bevorstehenden Steuererhöhungen. Korrekt betrachtet handelt es sich um Steuervergünstigungen, die gestrichen werden sollen. Beim sowieso im Vergleich zum Benzin steuerbegünstigten Dieseltreibstoff bekommen Landwirte zusätzlich ungefähr die Hälfte des Steuersatzes erlassen und sie sind außerdem von der Kfz-Steuer befreit. In Niedersachsen, wo die Höfe deutlich größer als im Süden, aber kleiner als in Ostdeutschland sind, geben die Haupterwerbsbetriebe laut Landesregierung um die 21.000 Euro im Jahr für Treibstoff aus. Der Wegfall der Steuerbefreiung mache um die 3.000 Euro aus. Einer, der den Überblick hat und der 2023 der Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern vorsaß, ist Werner Schwarz. Seit Mitte 2022 Minister für Landwirtschaft, ländliche Räume und Europa in Schleswig-Holstein. Er ist gelernter Landwirt, den großen Ackerbaubetrieb und die Schweinezucht macht jetzt der Sohn. Und vor dieser Sendung fragte ich Werner Schwarz, ob er diese Zahlen für realistisch hält.
Das erscheint mir als eine realistische Zahl, aber es ist genau wie mit dem Durchschnitt. Es gibt viele, die da drüber liegen und viele darunter. Mir erzählen Milcherzeuger, dass diese Kürzung auf ihrem Betrieb ungefähr 1 Cent Milchgeld ausmacht. Und 1 Cent Milchgeld bei der derzeitigen Situation ist eine Kürzung des Milchgeldes um 2,5%.
Was wäre denn eine salomonische Lösung? Zum Beispiel eine Obergrenze für die Befreiung für eine bestimmte Menge Diesel und dann eine Umrüstungsankündigung, die sich dann über wirklich mehrere Jahre zieht, weg von dieselbetriebenen Traktoren?
Ich glaube nicht, dass eine Obergrenze richtig ist, denn diese Kosten liegen auf jedem Hektar, egal wie groß oder klein der Betrieb ist. Das hat also nicht etwas mit Subventionen von größeren Betrieben zu tun. Die Großen haben es genauso zu tragen. Meine Idee ist da, tatsächlich an Alternativenergien ranzugehen, Förderung aufzulegen, zu sagen, was haben wir für Möglichkeiten, alternative Energien zu nutzen. Da gehören die Biokraftstoffe zu, also Rapsöl verästet oder zukünftig vielleicht auch Wasserstoff. Und diese Diskussion, die sollten wir viel intensiver führen, als jetzt eine Kostensteigerung herbeizuführen.
Tatsache ist aber, die Bundesregierung muss nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sparen. Es trifft alle Haushalte. Und Subventionen auf fossile Energien sollten auch wegen der Klimaerwärmung auf den Prüfstand gestellt werden. Das ist ja kein Selbstzweck als solcher. Und Landwirte, das sehen wir jetzt auch, die leiden ja besonders unter Wetterextremen. Wir hatten jetzt diesen ganzen Starkregen oder Dauerregen. Da sind denen vor ein paar Jahren die Güllebecken alle übergeflossen. Wir haben Dürre, wir haben Hagel zur Unzeit. Das heißt, eine Absenkung des Treibstoffverbrauchs wäre auch in deren Interesse.
Das ist eindeutig in deren Interesse, aber wir sollten aufpassen, dass wenn wir sparen müssen, es geht kein Weg dran vorbei, ist die einzige Möglichkeit voranzukommen, dann sollte es gerecht verteilt sein. Und bei dem Anteil, den dort die Landwirtschaft tragen muss, ist das überproportional. Insofern denke ich schon, man könnte sagen, wir teilen es, wir nehmen nicht beide Maßnahmen. Eine Deckelung erscheint mir nicht der richtige Weg.
Gibt es vielleicht andere Punkte, wo es sinnvoller wäre, CO2 in der Landwirtschaft einzusparen, zum Beispiel durch eine Düngeabgabe? Dünger ist ja sehr klimaintensiv in der Wirkung, auch Gülle. Oder zum Beispiel eine Pestizidabgabe, also alles, was chemisch hergestellt wird, ist sehr energieintensiv?
Das ist richtig. Dort wird sicherlich CO2 emittiert. Wir fragen uns bloß als verantwortliche Politik, ob es richtig ist, dann Produktion zu verlagern. In Deutschland haben wir eine sehr effiziente Landwirtschaft. Wir haben sehr gut ausgebildete Landwirtinnen und Landwirte, die mit diesen Produktionsstoffen, sei es Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel sehr sparsam und sehr effizient umgehen. Und insofern muss man immer sehen, dieser Leakage-Effekt, der kommt in der Diskussion aus meiner Sicht zu kurz.
Offenbar reicht es aber nicht für die Natur. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat jetzt gerade geurteilt, dass Grundwasser rund um die Ems gesundheitsgefährdend mit Nitrat belastet ist. Als Quelle macht das Gericht die intensive Tierhaltung und die Ackernutzung entlang der Ems aus. Da ist Niedersachsen betroffen, da ist auch Nordrhein-Westfalen betroffen. Sie waren ja in der Zukunftskommission für Landwirtschaft, die Angela Merkel einberufen hatte. Damals als Vertreter, als Vizepräsidenten des Deutschen Bauernverbandes, da haben Sie den legendären Satz gesagt, legendär aus dem Mund eines DBV-Vertreters, die Tierbestände müssen runter. Sagen Sie das heute immer noch?
Ich habe das damals gesagt, in dem Zusammenhang, dass die Tierhaltung dem Fleischkonsum folgt und nicht umgekehrt. Denn wenn der Bürger sagt, dass weniger Fleisch konsumiert wird, dann wird der Landwirt, die Landwirtin weniger Fleisch produzieren. Wenn wir mit restriktiven Maßnahmen die Fleischproduktion zurückfahren und der Konsum nicht zurückgeht, dann werden wir wieder diesen Leakage-Effekt haben. Deswegen habe ich gesagt, die Tierhaltung muss zurückgehen. Ja, das hat was mit Umweltfragen zu tun und im Weser-Ems-Gebiet, das, was Sie ansprachen, das ist immer ein Rückblick. Mhm. Wir haben eine Düngeverordnung, eine deutliche Verschärfung der Düngeverordnung in zwei Schritten gehabt und die Ergebnisse, die daraus resultieren, die liegen noch nicht vor. Deswegen ist es schon richtig zu urteilen, dass Lüneburg dort festgestellt hat, dass es eine Schwierigkeit, eine Herausforderung ist, eine wirkliche Herausforderung ist. Aber wir sollten doch tatsächlich abwarten, was die Düngeverordnung an Ergebnissen in den Messdaten gibt.
Es gab ja auch die Borchert-Kommission unter dem ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister Borchert, die jetzt frustriert ihre Arbeit niedergelegt hat, die Vorschläge gemacht hat, wie man die Stelle zu mehr Tierwohl umbauen könnte, auch eine Absenkung der Tierbestände auf die Art und Weise herbeiführen könnte. Jetzt sind aber sämtliche Lösungen blockiert worden innerhalb der Bundesregierung. Hieß es erst, es gibt eine Einigung, dann hat die FDP die Einigung auf eine Tierwohlabgabe wieder dementiert oder blockiert. Gleichzeitig haben aber Aldi, Lidl und Co. angekündigt, sie würden demnächst nur noch Fleisch der Kategorie 3 und 4 zulassen. Das heißt also mit mehr Platz, deutlich mehr Platz im Stall, mit teilweise auch Freiland. Wie soll das dann weitergehen für die Landwirte?
Die Landwirtinnen und Landwirte werden sich darauf einstellen. Wir müssen aber klar erkennen, dass das Frischfleisch, für die Aldi und Lidl dann werben wollen, macht ja nur einen geringen Teil des Gesamtabsatzes aus. Die Frage ist nur, und das ist eine Herausforderung, die über vertragliche Lösungen gebracht werden kann, dass die Investitionen, die dafür getätigt werden müssen, dann auch, ich sage mal, in einem Zeitraum 15 Jahre dann fest sein, damit die Investitionen sich auch rechnen.
Ich würde gerne noch mal einen Blick auf die Ertragslage werfen. Also die Landwirte hatten durch die Bank höhere Kosten zu bewältigen, aber die Agrarpreise, und das sagt auch der Lagebericht des Bauernverbandes, die Agrarpreise sind um einiges mehr durch die Decke gegangen. Das heißt, das vorletzte Wirtschaftsjahr war schon sehr gut mit durchschnittlichen Unternehmensgewinnsteigerungen von 40% von einem, sagen wir mal, respektablen Niveau aus. Und in diesem Jahr gab es jetzt 45% Gewinnsteigerungen. Das ist ein Gewinn je nicht entlohnter Arbeitskraft im Durchschnitt von 82.000 Euro. Je nach Branche kann das deutlich niedriger, aber auch noch mal deutlich höher liegen. Wie geht es den Landwirten tatsächlich?
Im Durchschnitt geht es den Landwirten und Landwirten in den letzten zwei Jahren durchaus erträglich.
Gut, würde ich sagen. Das ist eine Verdoppelung des Gewinns gegenüber 2019, 2020.
Wir müssen auch sehen, dass es vorher Zeiten gab, wo es deutliche Verluste gab, die wieder ausgeglichen werden müssen. Insofern, das waren wirklich 2 Jahre, wo die Landwirtschaft Luft holen konnte, einige Reserven bilden konnte. Wir wissen aber, dass in den Jahren 16, 17, 18 zum Beispiel die Milcherzeuger zum Teil ihre Altersversorgung mit in den Topf legen mussten, damit sie überhaupt ihre Betriebe erhalten konnten. Und für die Schweinehalter mit dem Einbruch der ASP in Deutschland war es ein ähnliches. Da wurden wirklich sämtliche Rücklagen aufgebraucht, um überhaupt als Betrieb existieren zu können. Insofern, ja, es waren gute Zeiten. Wir müssen aber jetzt in das laufende Wirtschaftsjahr gucken. Da sind auf jeden Fall die Kosten zurückgegangen, aber auch der Erlös für die Produkte ist deutlich zurückgegangen. Insofern, diese 2 guten Jahre sind nicht von Dauer. Insofern lassen Sie uns nach vorne schauen und sehen, dass die Landwirtinnen und Landwirte weiterhin, ich sag mal, wettbewerbsfähig im europäischen Markt bleiben.
Wir haben diese Traktordemonstrationen gesehen. Es gab ja auch vor 2, 3 Jahren auch noch mal sehr große Demonstrationen, auch mit Traktoren. Da können Landwirte ja schon sehr massiv auftreten. Es gibt einzelne Vertreter, die wedeln mit dem Thema AfD, so nach dem Motto, wenn ihr uns in diese Kürzung mit einbezieht, dann wissen wir, wo wir hingehen zum Wählen. Es fehlt so ein bisschen die Distanzierung. Wo haben Sie Verständnis für Landwirte und wo sagen Sie, hier sind Grenzen?
Der Deutsche Bauernverband hat sich kurz vor Weihnachten sehr klar von solchen Aussagen distanziert. Das fand ich für mich selber als sehr wohlgesetzt. Ich glaube, die Landwirtinnen und Landwirte tun sich selber keinen Gefallen, wenn sie, wie Sie selber, Frau Reimer, sagen, mit dem Wählen der AfD wedeln. Sie haben ein berechtigtes Anliegen und dann sollten sie das auch selbstständig und frei vertreten als Landwirte und Landwirtinnen. Und ich halte da eine Distanzierung für sehr angebracht. Grenzen gibt es, wenn man schon mit dieser Aussage der Wahl in eine Demonstration geht. Denn das halte ich für äußerst schwierig.